hatten. Wir haben ja 10 neue Auszubildende seit dem letzten Jahr. Und ich stelle mir nicht die Frage, warum ist das schon wieder so? Warum sind die so anders? Sondern ich sage, okay, die sind so, das ordne ich ein. Und welche Möglichkeiten und Mittel stehen uns zur Verfügung, um damit optimal umzugehen?
Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die iFishing GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf Unplugged eine neue Stimme bekommen hat.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wirtschaft Düsseldorf Unplugged. Mein Name ist Andrea Greuner und ich freue mich heute auf Vollblutunternehmerin Nicola Stratmann. Nach über 20 Jahren in der Konzernhotellerie ist sie seit 2010 mit dem Tulip Inn Hotel in der Arena Düsseldorf selbstständig. Sie ist kreativ und analytisch, zwei wesentliche Eigenschaften, mit denen sie die Geschicke ihres Unternehmens auch in diesen herausfordernden Zeiten mit ihrem Team managt. Zusammen mit ihrem Geschäftspartner Tilman Liedtke führt sie das Unternehmen mit Herz und Verstand und setzt dabei auf Eigenverantwortung und Vertrauen. Ich bin gespannt zu erfahren, warum ihr Vielfalt wichtig ist, wie schwierig es ist, motivierten Nachwuchs zu bekommen und warum Feng Shui, ihre Ausbildung zum Mental Master und The Big Five for Life wichtige Quellen ihrer aktiven Lebensgestaltung sind.
Ich würde sagen, wenn Sie Lust haben, fangen wir ehrlicherweise direkt an.
Ja, gerne.
Ja, Erstmal freue ich mich riesig, dass Sie da sind. Ich habe es eben schon gesagt, wir haben eigentlich ein bisschen längeren Anlauf gebraucht, aber uns war immer klar, dass wir das wollten und jetzt realisieren wir es und darüber freue ich mich sehr.
Mhm. Ich auch. Bin sehr gespannt.
Ja, also wir fangen mit 6 Fragen in 60 Sekunden an, wie ich das eigentlich bei jedem mache und wenn Sie bereit sind, starten wir direkt.
Gerne.
Der beste Ort zum Entspannen?
Sind die Berge.
Ihr liebstes Reiseziel?
Die Berge in Garmisch.
Eine Person, die Sie inspiriert?
Das ist zum einen mein Mann, weil der ganz anders ist als ich, ist ein Visionär. Und das sind sehr unterschiedliche. Also es sind Autoren zum Beispiel, die mich sehr inspirieren, wenn ich die lese. Also es sind sehr unterschiedliche Menschen. Ich habe da keinen Fokus auf eine bestimmte Person.
Wofür würden Sie unvernünftig viel Geld ausgeben?
Für Augenblicke.
Ja, das ist auch eine schöne Antwort. Die hatte ich hier noch gar nicht.
Mhm.
Ja, ach schön. Lokal oder international?
International.
Und was schätzen Sie besonders an Düsseldorf?
Ja, die Vielfalt bezogen auf, man ist zack um die Ecke, Kultur, Sport, Grünanlagen. Man kann sich anziehen, wie man will, sportlich, elegant. Das hat mir mal in London so gut gefallen, da bin ich eine ganze Zeit lang mit Hut rumgelaufen. Das war jetzt hier in Deutschland nicht so, nicht so hip, aber ja, diese Vielfalt. Also ich bin gestern zu Smart gefahren, 10 Minuten, so zack. Dann fährt man eben ins Museum oder woanders hin, das ist faszinierend. Ich bin jedes Mal fasziniert, wenn ich von der Veranstaltung komme, ich fahre zurück ins Hotel und denke, wow, jetzt sind wir schon wieder am Rhein.
Ja, das ist wirklich schön. Also diese 15-Minuten-Stadt, von der Düsseldorf wirklich? Ja selber immer spricht,
ja.
Ne? Das kann man wirklich selbst total genießen, das macht die Stadt schon aus. Ja, und Sie haben es eben schon selbst gesagt, Sportstadt natürlich. Ich bin ehrlicherweise am Anfang, als wir Kontakt aufgenommen haben, so in Gedanken über eine ganz andere Schiene gekommen, weil natürlich haben wir dieses Jahr die EM und das Thema Sport und irgendwie ist dann natürlich auch so ein bisschen naheliegend Ihr Hotel, das Tulip Inn, direkt an der Arena, total einzigartig die Lage, und wollte so darüber sprechen und dann bin ich in die Recherche eingetaucht und dann haben sich so ganz, ganz viele Themen aufgetan, was ich sehr spannend finde und ich hoffe, wir werden einige davon heute anreißen oder wir werden davon sicherlich einige anreißen, aber ich würde trotzdem mal mit dem Hotel starten wollen. Also ich habe gerade gesagt, Tulip Inn, das ist ja dieser Wahnsinnsblick in das Hallenoval, was man hat, aber Sie sind auch offizieller Partner von D-Sports und beherbergen eben prominente Sportler und sind bei Events direkt ganz nah dran und Sie haben mal gesagt, das habe ich bei der Recherche gesehen, Produkte sind austauschbar, die Menschen machen für den Gast den Unterschied. Wie ist das aber bei so einer besonderen Hotel-Location? Hat man da quasi erstmal ein Gut, weil man so exponiert liegt, oder hat man erst recht so einen großen Erwartungsdruck von außen, weil da alles schon so perfekt ist, dass man sich da anders drauf einstellen muss?
Also es stimmt, die Lage oder das Besondere eines Hotels und in dem Falle von unserem Hotel, wir sind ja architektonisch direkt in die Arena integriert, haben ja einen Zugang, also nicht nur einen Blick, sondern den Zugang über unsere Stadionterrasse in die Arena. Das ist tatsächlich einzigartig und das fasziniert die Gäste erstmal. Aber von vorne angefangen, die Gäste reisen an, wir sind ja auf dem Messegelände und das ist erstmal super steril. Also die Gäste haben so ein bisschen, die kommen so an, Taxi oder U-Bahn mit dem Auto und denken so, wo bin ich denn jetzt hier?
Dieser Riesenkomplex, erstmal am Stadion landet,
genau,
ne?
So, wo kann denn hier ein Hotel sein und sieht das hier urban aus? Dann kommen die Gäste nach oben und dann sind sie erstmal wow. Ja, also diesen Wow-Effekt, den können wir wirklich toll nutzen. Ob die jetzt gestresst waren oder nicht, die tauchen erstmal ein und sind erstmal begeistert. Also da haben wir ein großes Fund und die Begeisterung, die trägt sich auch noch ziemlich lange. Aber dann ist es tatsächlich, und ich sehe es immer wieder in den Online-Bewertungen, es ist nicht die Location, die erwähnt wird, hier und da natürlich. Aber es ist der Mensch. Es sind die Mitarbeiter, die auch auffallen, die einen nachhaltigen Eindruck machen und das nehmen die Gäste letzten Endes mit.
Mhm. Ja. Da kommen wir auch nachher nochmal auf die Mitarbeiter gesondert, aber wenn Sie das jetzt schon mal so explizit auch erwähnen, was machen Sie denn anders? Also wenn Sie auch sagen, das ist das Besondere, der Mensch, der dahinter steht, Sie sind ja als Person auch schon eine ganz eigenständige Persönlichkeit, das muss man ja auch sagen und dadurch strahlen Sie das wahrscheinlich natürlich auch ab, aber was ist das, was Sie Ihren Mitarbeitern an die Hand geben, damit das so ein Gefühl ist?
Die Freiheit. Also sich zu fühlen wie ein Unternehmer. Wir funktionieren als selbstständiges Unternehmen wie ein Konzern. Wir haben klare Regeln, Vorgaben, Standards, das, was der Gast mit Recht auch erwarten darf. Aber dann sind wir wieder eine große Familie. Und dann haben wir eben in den unterschiedlichen Abteilungen erstmal Mitarbeiter, die Gott sei Dank sehr lange da sind und die sich als Gastgeber fühlen. Also dieses Feeling, wenn man das schafft rüberzubringen, da braucht es mich gar nicht. Ich kann im Background strategisch unterstützen, entlasten, gucken, was wird gebraucht. Aber die Mitarbeiter auf der Bühne, die fühlen sich damit sehr wohl. Und die können entscheidend, frei entscheiden zu sagen, ach, Sie wollen das Buffet nicht, wissen Sie was, ich mache das für Sie. Nehmen Sie sich nur einen Hauptgang, das ist in Ordnung. Das können die jederzeit entscheiden. Weil wichtig ist ja das, was der Gast möchte, auch wenn wir Regeln haben. Hm. Und das ist eine ganz tolle Sache, wenn man das erreicht.
Wollte ich gerade sagen, erreicht ist nämlich eigentlich das Stichwort. Sie haben sich eben so zurückgenommen, haben gesagt, die brauchen mich ja hier gar nicht. Und im zweiten Satz zu sagen, meine Mitarbeiter, die können hier frei entscheiden, das müssen Sie ja zulassen.
Ja, das ist eine Entwicklung. Das geht nicht von heute auf morgen. Es bedarf vieler Korrekturen. Es bedarf auch ganz klar Fehler, also Fehler müssen gemacht werden und man muss einfach dranbleiben. Also ich lese mir jeden Tag durch, was die Gäste feedbacken, ich lese mir die Duty-Bücher durch, ich gehe auf bestimmte Ereignisse ein, gehe auf die Leute zu, sage, Mensch, das haben Sie super gemacht. Also gerade jetzt erst wieder zur Messe. Und dadurch kriegen die ja dann auch die Sicherheit zu sagen, okay, das ist der richtige Weg und dann werde ich nächstes Mal wieder genauso selbstbewusst entscheiden.
Ne? Das Thema Wertschätzung überhaupt. Ne?
Ja.
Also ich hatte ein anderes konzeptionell mir eigentlich das anders aufgebaut, aber ich bin eigentlich schon mitten im Thema, weil auch dieses ganze Thema Mitarbeiterführung, die Zeiten, da können wir direkt einsteigen, die Zeiten sind ja herausfordernd geworden. Ich meine, wir reden über Fachkräftemangel, Personalmangel, Inflation, Krieg und was weiß ich, was wir nicht alles haben. Jetzt haben Sie schon gesagt, das Wichtige ist, dem Mitarbeiter ein Gefühl von Vertrauen zu schenken und eben auch loben, wertschätzen, miteinander umzugehen. Wie führt man so ein Unternehmen in unsere sicheren Zeiten?
Also mein Leitspruch ist, wenn nichts mehr sicher ist, dann ist alles möglich. Und was bis 2019 ging, es lief, es funktionierte wunderbar. Das war schon fast Routine, auch wenn ich immer demütig und dankbar bin, dass ich selbstständig bin und dass es so gut läuft. Und Corona war ein Schock, aber hat mir unheimlich gut getan. Seitdem ist ja nichts mehr stabil. Man kann sich auf keine Statistiken oder Zahlen aus der Vergangenheit mehr berufen. Es ist alles neu zu planen und das viel schneller wieder umzuwerfen, neue Konzepte, weil natürlich entscheidend ist, so wie die Situation jetzt ist. Es gibt tatsächlich eben diesen Fachkräfte- und Personalmangel. Wir korrespondieren mit Leuten aus Afrika und Marokko und von überall her. Also wir haben genauso viel Power in die Personalakquise zu stecken wie in den Verkauf. Zeitgleich mit der gleichen Manpower, um langfristig wieder auf stabilere Füße zu kommen. Aber es macht auch unheimlich Spaß. weil sicherlich auch durch die Situation, in der wir uns befinden, die Leute, also mein Team, nochmal gewachsen ist von dem Selbstbewusstsein, von dem, jetzt muss ich es selber machen, jetzt mache ich es auch selber. Also wir haben Quertrainings gemacht, dass jeder weiß, wie ein Duty geht, sprich also es fällt jetzt da ein Türschloss aus, wie tausche ich das? Dafür gab es früher Experten, das hat nur die Technikabteilung gemacht. Heute macht es Front Office und Housekeeping. Also einmal macht es den Mitarbeitern Spaß, dann entdeckt man neue Fähigkeiten. Ja, unsere Barchefin, die kann genauso gut Reservierungen eingeben. Und wenn wir weniger zu tun haben, dann ist die in der Reservierungsabteilung. Das hätten wir nie ausprobiert, wenn wir nicht in diesen Zeiten leben würden.
Einfach sich den neuen Herausforderungen stellen und machen. Genau. Einfach mal machen, wie es so schön heißt.
Ja,
ne?
Ja, genau. Und das unheimlich kreativ sein. Mhm. Und das ist ja auch toll.
Ja.
Ja, mit Kreativität und Begeisterung kann man auch im Verkauf, ne, wir machen nicht nur regelmäßig, sondern wir tauschen uns jeden Tag kurz aus. Ist das richtig? Was wollen wir machen? Warum wollen wir die Buchung anbieten? Weil wir sie wollen? Oder weil wir sagen, die können wir einfach zusätzlich gebrauchen? Oder welche Preispolicy fahren wir? Also es ist auch da, es gibt da nicht mehr in diesem Einzelunternehmen. Im Konzern ist es anders, aber im Einzelunternehmen entscheiden wir, warum wollen wir das, wie wollen wir das, und haben immer auf dem Weg, auf dem wir uns befinden, der ist breit und da kann sich jeder auch eben mitgestalten und mitbewegen.
Das ist eigentlich nochmal ein guter Backlink zu dem, wo wir angefangen haben. Wir hatten ja über die Kooperation gesprochen mit D-Sports. Sie haben jetzt eben gesagt, wir müssen offen bleiben, wir müssen flexibel sein, wir müssen auch neue Konzepte und neue Wege gehen. Wie wichtig ist dann eben so eine über 15-jährige Kooperation mit dem Veranstalter? Das gibt einem ja auch Sicherheit.
Ja, die Kooperationen, die wir haben, sind alles, ich sag mal, Herzensangelegenheiten. Also ich bin eine leidenschaftliche Sportlerin und als die Sportstadt noch gar nicht so lange her sich so richtig stark aufgestellt hat, das war zu Zeiten von Herrn Geisel, da gab es also wirklich so ein Dreh. Wir sind nicht nur die Kultur und die Luxusstadt, sondern wir sind die Sportstadt. Und da sind wir mit aufgesprungen, weil wir natürlich die Location gehabt haben, die eben direkt mitten im Geschehen ist, hier in Victus Games oder Handball-EM, direkt im Januar, jetzt die Fußball-EM, Tischtennis-Weltmeisterschaft haben wir schon gehabt. Und die Partnerschaft ist für uns immer so eine Herzenssache. Also unterstützen ist ja eine finanzielle Unterstützung, eine Partnerschaft. Und dann natürlich auch die Nähe zu diesen Spitzensportlern. Mhm. Wir haben da schon so einige bei uns gehabt, auch zu Events oder wenn wir Barbecue machen, mit denen darüber zu sprechen, was für Einstellungen, Freundlichkeit, Offenheit, Disziplin, wie Spitzensportler es schaffen, in Sekunden solche Leistungen erbringen zu müssen, wie lange sie darauf hinarbeiten. Und wir haben immer 365 Tage Zeit, unsere Budgets zu erreichen, und die Sportler haben immer nur eine kurze Zeit, Sekunden manchmal, um Plätze zu belegen. Ne? Also das macht sehr demütig und ist eine absolute Bereicherung. Also für Sport schlägt absolut mein Herz und meiner Mitarbeiter auch. Die lieben es.
Aber die müssen nicht zwangsläufig sportbegeistert sein, um eingestellt zu werden. Oder sollte das schon ein Kriterium sein?
Ja.
Eigentlich schon.
Also so ist tatsächlich, bringen sie das oftmals mit. Wir machen ja auch selber im Teamsport. Wir nehmen an vielen Sportveranstaltungen statt. Wir trainieren zusammen. Also es muss nicht sein, aber es ergibt sich ganz oft.
Mhm. Ja. Ich finde das eben so schön, wie Sie gesagt haben, ja, ich bin absolut leidenschaftliche Sportlerin und mein Herz brennt dafür. Das wäre für mich auch wirklich nochmal so eine Frage. Sie sehen ganz viele Spitzensportler, die wohnen bei Ihnen. Das ist ja ein absolutes Privileg und Sie haben jetzt gerade gesagt, man grillt zusammen oder man erlebt sich auch mal so auf der Terrasse. Gibt es da irgendeine Anekdote oder irgendwie vielleicht auch einen persönlichen Kontakt, der darüber so eng geworden ist, dass man über die Jahre sagt, man ist quasi Freund? Kann ja auch ein Fan sein, der sagt, er kommt immer. Könnte ich mir auch vorstellen. Also wie muss man sich das so ein bisschen von außen, wenn man da drauf guckt, vorstellen? Gibt es da so eine Community, mit der man sich auch kennt und kommen die gleichen Sportler wieder? Und wenn ja, gibt es irgendwie eine Anekdote, wo Sie sagen, das ist eben, da geht mir das Herz auf, das habe ich einfach nur so erlebt, weil ich die Möglichkeit habe, da so nah dran zu sein?
Also das ist so, dass wir mit den Sportlern haben wir jetzt keine Community oder eine engere Bindung. Die haben wir tatsächlich in den ersten Jahren 2007 bis 2010, 12 haben wir die ganz intensiv mit Fortuna gehabt, Oliver Fink zum Beispiel. Da waren wir das Wohnzimmer der Fortuna und da waren die auch noch in anderen Ligen unterwegs, da war alles unkompliziert. Da standen wir noch mit unserem Logo auf dem Medizinkoffer drauf. Das Foto habe ich immer noch. Also da haben wir sehr viel erlebt und diese Nähe war da schon, da hatten wir viele Beziehungen, es war einfach schön, man kannte sich, schnell zum Lunch oder mal eben einen Termin, etwas arrangieren, mal Handtücher geben oder einfach so Kleinigkeiten. Wir waren immer für die da und die waren gerne bei uns. Das hatte sich durch die Profession dann geändert, erste Liga, Abstand, Ruhe, keine Fans sehen vor dem Spiel, weil das doch sehr beeinflusst, und dann haben wir sind wir ein bisschen auf Abstand gegangen, nicht weil wir es wollten, sondern weil einfach die Professionalität dann gekommen ist.
Was ja schade ist eigentlich, ne? So dieses, aber gut, so ist es. Es ist sehr schade.
Ja. Ich hatte noch jetzt bei der Bürgerstiftung, wir machen ja einmal im Jahr das Barbecue für die Zeitschrifte der Bürgerstiftung, das war gerade vorgestern, da war auch der Hoffmann da von Fortuna, und dann hat er auch gesagt, ist ja so schade, ja, da haben wir uns noch so ausgetauscht über die Storys, wie das damals gewesen ist und wie professionell das eben heute läuft. Und da habe ich auch so ein bisschen Wehmut gehabt. Das war einfach schön, die ständig irgendwo zu sehen. Ach, hallo, wie geht's? Und können wir was tun? Und komm, lass uns einen Kaffee trinken.
Ja, weil es sich ja auch durch die Nähe so anbietet. Ja. Eben. Also ich meine, die meisten kennen es ja. Aber ich finde, ich war letztens ja mal wieder da. Und ich finde, wenn man da oben steht und man hat diesen Blick auf das Stadion, das ist ja schon ein Gänsehautmoment. Sehen Sie das eigentlich noch? Also sieht man das auch, obwohl man das jeden Tag hat? Ist das immer noch beeindruckend?
Also das ist für mich wie die Berge. Jedes Mal, wenn ich in die Berge fahre oder zu dahin fahre, dann bin ich berauscht, absolut berauscht, komme sofort runter und bin einfach nur selig. Und genauso ist das auch im Hotel mit dem Stadion, also das hört nicht auf. Ach Mensch, Faszination, klar. Ich gehe jetzt nicht mal dreimal am Tag auf die Stadionterrasse, aber jedes Mal, wir grüßen die Gäste ja auch persönlich, gehe ich mit den Gästen auf die Stadionterrasse und denke, ja, wow, die haben Wow und ich auch immer wieder Wow.
Weil es geht ja nicht Mitarbeiter weg. Mitarbeiter auch. Ich denke mal, wenn man da das erste Mal hinkommt und weiß, das wird vielleicht mein Arbeitsplatz, ja, und dann sieht man das, das ist doch wirklich dieses unfassbar. Also es ist so ein bisschen unfassbar Gefühl, ne? Diese Größe, diese Weite.
Ja. Ja, auch wir dürfen ja ganz oft sehen, wenn jetzt zum Beispiel Invictus Games aufgebaut werden oder damals der Song Contest, da sehen wir ja Wochen vorher, wie das funktioniert. Der Umbau, der Aufbau, die Kilometerkabel, die Crews sind dann meistens bei uns zu Gast. Wir erfahren dann eben auch ganz viel. Also da ist ja noch sehr viel mehr drin. Es ist immer wie die Sendung mit der Maus.
Ja, das glaube ich. Man guckt und ist immer wieder erstaunt. Genau. Und das geht dann im Zweifel auch allen so. Ne? Sie haben mal auch so schön gesagt, den Job kann man nur lieben oder lassen. Also Sie selbst sind ja Vollblutunternehmerin, Vollbluthotelier. Wie sagt man das eigentlich auf Gender? Hotelierin? Also wir gendern hier nicht, aber ich musste schmunzeln als
also
Hotelierin. Also wir sind, auf jeden Fall sind Sie Vollbluthotelier.
Ja, absolut.
Und, wie ist da die Erwartungshaltung an die Mitarbeiter?
Ja, also ich merke genau einen Unterschied zwischen Menschen, die im Hotel, im Catering, in der Gastro gearbeitet haben, Ausbildung gemacht haben, die bei uns arbeiten, oder bei Quereinsteigern. Also das Gefühl lässt sich selten übertragen.
Ja.
Ja, das ist irgendwie da, das ist in einem drin und man kann trainieren, man kann sich alles aneignen, aber dieses Faszinierende für die Gäste zu begleiten, die Wünsche zu erfüllen und den Erfolg, den man ja auch sehr schnell sieht, der begeistert einen total, aber auch nur den kleinen Augenblick, weil es geht ja sofort weiter, 7 Tage, 24 Stunden. Und Quereinsteiger sind schwer anzustecken mit diesem Gefühl, diesem Rausch von ich bin Gastgeber. Das ist verrückt.
Ist ja eigentlich Wahnsinn.
Ja, das ist.
Und vor allen Dingen, dass man es so betiteln kann, finde ich total interessant. Mhm. Weil ich meine, auch die haben sich ja irgendwie für den Job entschieden. Aber ich glaube auch, es gibt die Menschen, die vorher wissen, oder wie Sie ja auch, Sie haben gestartet mit einer Hotelfachausbildung, die wissen, ich will das werden, das ist absolut mein Ding. Mhm. Und jetzt bei Ihnen natürlich noch der Schritt, irgendwann will ich auch mein eigenes Hotel und machen dann auch Ihr eigenes Hotel. Das ist natürlich dann irgendwie so die Königsdisziplin. Aber grundsätzlich ist es der Gedanke von Anfang an, ich will sowas machen und ich will eben im Hotel sein. Jetzt haben Sie das immer gewusst, machen das erfolgreich seit vielen, vielen Jahren. Wie gesagt, jetzt inzwischen, ich glaube, 20 Jahre schon selbstständig, fast, ne?
Seit 2010.
Ach, 10, okay.
Also 14 Jahre.
14 Jahre.
Mhm, 17 bin ich schon da, 2007 eröffnet.
Mhm. Also eben schon wirklich so lange selbstständig. Aber Sie haben auch eine Ausbildung quasi nebenher noch in Feng Shui, Mental Master und Coach gemacht. Was hat sie dazu bewogen? Das ist ja jetzt ehrlicherweise so das komplette Gegenteil, weil Hotel ist aktiv, da sind Menschen, da ist Lärm, da ist laut. Und dann dieses Ruhethema, Coaching-Thema, wie kam es dazu?
Ja, das geht, ich habe immer mich dafür interessiert, wie kann ich noch besser Menschen einschätzen, begeistern, führen, und da bin ich dann eben über Feng Shui, Harmonielehre, das war oder das ist sehr interessant, aber dann einfach auch nochmal, ich bin ein sehr analytischer Mensch, habe mich dann eben für Mental Master interessiert, weil da geht es ein bisschen wissenschaftlicher vor, positiv zu denken, und
ich wusste gar nicht, was das ist, ehrlich gesagt. Ich habe das vorher noch nie gehört. Ich habe es dann gegoogelt, aber ich habe es gar nicht gekannt.
Ja, ich habe das kennengelernt bei Herrn Dr. Bittner in Essen. Das hat mich sehr angesprochen. Ich habe das auch zufällig gefunden. Da gibt es eine Ausbildung, geht über 2 Jahre, und da macht man so die Reise über, dass man mit seinem Gehirn quasi alles programmieren und beeinflussen kann und vor allen Dingen grundsätzlich mit einem Blue-Fokus und zielorientiert durchs Leben geht und sich auch von Unwägbarkeiten oder auch unsicheren Zeiten nicht einfach umfallen lässt, sondern immer in seiner Mitte bleibt und dann eben so wissenschaftlich nochmal fundiert. So, was passiert im Körper, wenn ich oben im Gehirn etwas ausschütte? Wohin geht das? Wie kommt das? Habe ich Einfluss auf meine Gesundheit? Man sagt ja auch immer, man kann Berge versetzen. Und das ist ein Mythos, das ist ein Glaube, das ist in Feng Shui möglich oder mit Feng Shui möglich, aber es ist tatsächlich auch wissenschaftlich möglich. Und warum das so ist, das hat mich interessiert. Und deswegen habe ich dann diese Ausbildung gemacht, und dann hat sich automatisch die Coaching-Ausbildung angeschlossen, weil mein Ziel immer ist, Menschen das weiterzugeben. Also Menschen die Möglichkeit zu geben, wenn sie dazu bereit sind, natürlich sich zu öffnen und zu sagen, guck mal, du könntest mal dies oder das probieren. Und das ist auch das, was mich am meisten begeistert. Also es zu schaffen, dass andere Menschen Freude oder Zufriedenheit haben, ist so mein Ding in meinem Leben.
Und das ist quasi direkt in der Anwendung sichtbar im Hotel selber, ja, mit Ihrem absolut. Personal. Können Sie vielleicht so ein bisschen erzählen, wo das wie angewendet wird? Kann man das vielleicht anhand von einem Beispiel deutlich machen?
Ja, das macht sich, das ist zum Beispiel sichtbar in den Formularen, die wir für Interviews haben, für Einstellungsgespräche, für Feedbackgespräche, für Jahresgespräche. Also da fließen eben die Aspekte rein, dass die Fragestellungen anders sind, dass wir es schaffen, einen Menschen zu öffnen, indem wir nicht auf geschlossene Fragen gehen. Da macht sich das bemerkbar. Dann auch bei den Konzeptionen und den Einrichtungen unseres Hotels, wenn wir jetzt in den letzten 3 Jahren haben wir viele Veränderungen vorgenommen, dann spielt das immer so ein bisschen mit, warum ist das harmonisch, warum sollte das nicht nur schön sein und praktisch, sondern wie nimmt das eine Beziehung auf zu den anderen Einrichtungsgegenständen, die wir haben, also so fließt das mit ein.
Jetzt ist ja ein großes Thema auch gesellschaftlich und auch im Berufskontext das Thema Work-Life-Balance oder auch New Work, ist das dann auch was so auf diese Thematik einzahlt?
Ja, also mir hilft es immer wieder Verständnis zu haben für die jüngste Generation, mit denen wir gerade arbeiten. Wir haben ja 10 neue Auszubildende seit dem letzten Jahr. Und ich stelle mir nicht die Frage, ach, warum ist das schon wieder so? Warum sind die so anders? Sondern ich sage, okay, die sind so, das ordne ich ein. Und welche Möglichkeiten und Mittel stehen uns zur Verfügung, um damit optimal umzugehen? Mhm. Na, also die auch so zu binden und zu faszinieren.
Abzuholen. Wenn Sie sagen, die sind so anders, können Sie das einmal benennen, dass man... Ja. Das ist dieses Bindungsthema wahrscheinlich schon, ne? Dass genau. Man sich nicht mehr so zwangsläufig identifiziert. Ich hatte letzte Woche so ein Wahnsinnsgespräch mit jemandem, der sagte, wir zahlen inzwischen eine Prämie, wenn die neuen Mitarbeiter oder Auszubildenden pünktlich ihre Ausbildung antreten. Da kriegen die schon eine Prämie bezahlt von einem Arbeitgeber, weil von 10 Leuten kommen nur noch 3. Und die kriegen dann quasi ein Dankeschön, dass sie auftauchen. Das ist Wahnsinn. Wenn ich überlege, ich habe vor 30 Jahren angefangen, meine Ausbildung zu machen, da war ich dankbar, dass ich eine Ausbildung hatte. Ich habe 300 Mark verdient. Also das ist Wahnsinn. Das ist, wenn man das so hört, das kann man gar nicht glauben.
Ja, also ich war auch fasziniert, dass alle tatsächlich angetreten sind, denn wir haben das davor das Jahr genauso erlebt, wie Sie es gerade geschildert haben, dass also einer nach dem anderen entweder gar nicht absagte oder nicht gekommen ist.
Oder per WhatsApp habe ich dann gehört, per WhatsApp
abgesagt. Oder so, genau.
Irrsinnig,
ja,
wirklich.
Ja, also auch, man sagt ja immer, oder meine Lebenserfahrung hat gezeigt, in den ersten 3 Monaten fußt ein Mitarbeiter, also fühlt sich dann wohl im Team und dann haben wir eine Chance, dass wir miteinander weiter nach vorne gehen. Das entscheidet sich oft in den ersten 3 Monaten. Bei den Azubis, also bei den jungen Talenten, ist das anders. Also da ist es nie gewiss. Da bleibt es ungewiss. So, haben sie jetzt gefußt, haben sie jetzt gerade Spaß, morgen haben sie keinen Spaß. Sind tolle Talente auch dabei also meine Sache ist es nicht, Gelder oder Prämien zu bezahlen für einen Antritt.
Nee, ich fand das auch absolut irre, aber ich meine, so weit ist es schon irgendwie gekommen.
So weit ist es gekommen, natürlich.
Das macht er ja nicht gerne.
Auch für Fachkräfte gilt, wenn du bei mir anfängst, dann kriegst du erstmal 1.000 Euro. Aber dann mache ich die Arbeit lieber selber,
weil
das ist ja nur ein kurzer Augenblick. Ich merke das ja, wenn wir Inflationsprämien bezahlen, was wir gerne tun und auch getan haben, solange wir es dürfen, das verschwindet. Das zahlen wir, weil mein Geschäftspartner und ich, wir sagen uns, das Jahr ist gut gelaufen und wir teilen das aus. Das wird aber nicht bemerkt. Da kommt keiner und sagt, oh super Mensch, toll, 1.000 Euro, nochmal 1.000 Euro, da freue ich mich jetzt richtig. Aber wenn wir über Prämien und Boni arbeiten, wo der Mitarbeiter selbst dran beteiligt ist, wo er Ziele hat, die wir miteinander vereinbaren, da ist die Freude riesig.
Weil man sich quasi selbst belohnt.
Genau.
Im Endeffekt.
Ne? Also deswegen, es gibt Mittel und Wege und da sollte der Mitarbeiter immer dran beteiligt sein.
Das ist ja auch eigentlich das, was Sie am Anfang gesagt haben, auch witzig. Das schließt sich jetzt schon so ein bisschen der Kreis, weil Sie haben ja am Anfang gesagt, man muss auch offen bleiben und neue Ideen entwickeln und auch jetzt im Zuge dieser ganzen Personalproblematik ist dasselbe Thema. Man muss offen bleiben, man kann seine alten Wege quasi nicht mehr gehen und muss sich eben überlegen, wie binde ich die Mitarbeiter so an mich, dass die auch Spaß haben und nicht bleiben, weil sie wissen, ich kriege jetzt noch 1.000 Euro mehr, sondern einfach wieder so sprühen vor Begeisterung und eben das auch voller Herzblut sozusagen leben. Ne? Wie sieht das denn mit der Fluktuation aus? Wir haben vorhin über Fachkräftemangel und Personalmangel gesprochen. Wie sieht das bei Ihnen aus? Haben Sie da Themen und wie oft oder ist das ein Problem mit dem Wechseln?
Also wir haben schon sehr lange ein sehr festes Team. Wir, vor Corona waren wir so 110 Mitarbeiter, jetzt sind wir inzwischen wieder 60, also noch immer die Hälfte. Wir haben also viele Geschäftsbereiche, die wir eben nicht mehr anbieten können. Aber wir haben tatsächlich keine Fluktuation. Also Fluktuation bezieht sich darauf, wahrscheinlich auch, weil die Mitarbeiter so gewachsen sind in dieser Zeit und sich so gebunden fühlen auch. Ne? Also das ist wirklich ein ganz hohes Gut, dass Mitarbeiter, mein Team wirklich sagt, boah, wir sind richtig gerne hier, ich mache das und auch wenn es oft heikel ist, weil Krankenstände oder selbst die Fremdfirmen können manchmal keine Mitarbeiter schicken, weil ihnen auch die Leute wegbrechen. Fluktuation ist eher, wenn wir neue Leute haben, das ist nicht ganz so einfach, sich in dieses sehr intensive Team, dieses sehr selbstständige, sehr schnelle Team da so zu integrieren. Also da sind es oft die Menschen, die etwas Besonderes sind, haben, sagen wir mal so Anführungsstriche, vielleicht eine etwas ausgefallene, teilweise auch schwierige Persönlichkeit haben, genau die bleiben bei uns. Das ist faszinierend.
Weil
genau,
die haben
Lust
darauf,
genau, selbst mitzugestalten. Mhm. Und da ist man bei uns eingeladen, mitzugestalten. Und das möchte einfach nicht jeder. Und aber kontinuierlich kann ich sagen, sind wir jetzt seit letztem Jahr wieder gewachsen und habe so das Ziel, dass wir das auch wieder schaffen, so auf 80 Mitarbeiter zu kommen, damit wir es einfach leichter haben in der täglichen Umsetzung.
Ich habe in der Recherche auch gesehen, dass es mehr als 70 Tulip-Inhäuser gibt in 23 Ländern. Und Sie führen das Haus ja als eigenständiges Unternehmen zusammen mit Ihrem Partner, Tilman Liedtke, das haben wir nämlich eben noch gar nicht gesagt, und wurden jetzt zum 5. Mal in Folge als bestes Hotel der Unternehmensgruppe ausgezeichnet. Ist das vielleicht auch, weil Sie diese Vorschusslorbeeren geben und dieses Vertrauen geben und sich dadurch ein Team erarbeitet haben, was ja voll hinter Ihnen steht und das auch selbst so lebt wie Sie, oder warum glauben Sie, ist das so?
Also das ist tatsächlich viel Fleiß und Disziplin. Für so einen Preis ist es wichtig, dass sie, werden ja beim Mystery Check geprüft, das heißt, wir wissen nicht, wer da kommt und wann derjenige kommt. Also bedeutet das, das ganze Jahr wirklich eben festgelegte und vereinbarte Standards zu leben, sie immer wieder nachzujustieren, Trainings auch immer wieder zu platzieren, zu sehen, oh, da ist es gerade wieder was weggerutscht, aufmerksam zu sein, wieder die Lücke zu schließen. Das hängt sehr mit Disziplin und Sicherung und ständiger Fleiß, die Standards zu leben. Ne? Sie nicht mal einfach aufrechtzuerhalten, so wie wir wollen jetzt nachhaltig sein, jetzt erfüllen wir mal die Checkliste und machen Greenwashing, sondern alles ist ein Prozess, der mit sehr viel Kontrolle und immer wieder nachfassen, nachjustieren zu tun hat. Ja.
Wir haben jetzt wirklich ganz viel gehört. Ich möchte jetzt am Schluss noch auf was kommen. Sie haben jetzt Sachen gesagt wie, ich bin ein rationaler Mensch. Bei mir zählt auch Disziplin, haben Sie gerade noch gesagt. Ich möchte Menschen glücklich machen, haben Sie zwischendurch gesagt. Ja. Also das sind ja wirklich so ganz unterschiedliche Facetten, die Sie haben. Und in der Vorbereitung haben Sie mir gesagt, the big five of life, das ist so Ihre Zielsetzung.
Mhm.
Und vielleicht können Sie uns am Schluss nochmal sagen, was Ihre Big Five sind, welche Sie vielleicht schon so realisiert haben, was noch Ziele sind und wie Sie auf die gekommen sind.
Ja, also die Bedürfnispyramide für mich war und ist immer diese Selbstständigkeit. Also ich darf da ganz oben auf meiner persönlichen Bedürfnispyramide stehen. Das ist ja so Big Five of Life von Strzelecki. Sagt quasi, was ist der Zweck deiner Existenz? Und das kann man sehr vielfältig ausdrücken. Also warum lebe ich? Wo will ich hin? Was befriedigt mich am meisten im Leben? Wofür bin ich da auf dieser Welt und dieser Erde? Und mein Motto ist, nur wer sich selber führt, kann auch andere gut führen. Und so bin ich eben dazu gekommen, dass ich ganz ehrlich gesagt, stehe ich jeden Tag auf, gucke in den Spiegel und das auch nur einmal und sage mir, boah, Wahnsinn. Toll. Auch in der Corona-Zeit, boah, du bist selbstständig. Keiner schickt dich jetzt, keiner bestimmt dich jetzt. Du hast alle Fäden in der Hand und kannst hier gemeinsam weiter gestalten und gucken, dass wir die Zeit überstehen. Und so ist es auch weiterhin jeden Tag. Also, wenn ich im Hotel bin, zu Hause, klar arbeite ich sehr viel am Computer, um einfach im Hotel auch präsent zu sein und da zu gucken, wer braucht was, wie unterstütze ich, wie entlaste ich. Ich bin schon in 25 und 26, also für mich ist das Jahr schon gelaufen, während es noch umgesetzt wird, weil ich eben langfristig, nur das, was man langfristig plant, schafft man dann eben auch umzusetzen, denn der Arbeitsalltag ist schon sehr dominant. Also geht uns allen so, Hamsterrad rein, Hamsterrad raus, morgens früh, abends spät nach Hause. Aber diese Ruhepausen, die ich zwischendurch habe, mich immer wieder neu zu justieren und zu sagen, bist du noch auf dem richtigen Weg? Was machst du als nächstes? Ich bin Wassermann. Und Wassermänner sind neugierig, lieben das Leben und der Tag hat für mich einfach viel zu wenig Stunden.
Na, spannend. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben eigentlich das, was Sie ihr Haupt Antrieb sozusagen ist, nämlich diese Selbstständigkeit, dieses sich selbst ein Leben selbstbestimmt zu erfüllen, das ist es ja am Ende, das haben Sie schon für sich erreicht. Was sind noch so Ziele? Weil ich meine, man könnte ja auch sagen, du, das habe ich jetzt alles erreicht, jetzt kann ich mich entspannt zurücklehnen, aber Sie sind eben neugierig und motiviert. Setzt man sich dann diese 5 Ziele, also haben Sie das auch richtig gemacht, dass man das mit 5 Zielen beziffert oder ist es schon eher so, dass man sagt, also das ist so eine, wie Sie es beschrieben haben, Pyramide und die baut sich einfach wie auch immer auf?
Ja, also das ist, ich habe es schon sehr viel gemacht in meinem Leben, ich habe mir schon sehr viele Wünsche erfüllt. Ich jetzt zum Beispiel kümmere ich mich um die Nachhaltigkeit im Unternehmen. Also ich habe immer neue Richtungen, also ich möchte gerne nochmal Heilpraktikerin lernen, weil ich mich dafür so interessiere, wie es zu der traditionellen Medizin, die sehr wichtig ist, eben noch ergänzend eine Möglichkeit gibt, mit all den Bereichen, die ich schon kennengelernt habe, irgendwo auch noch mehr Wissen zu haben, wie kann ich jemanden mal unterstützen, da jetzt eher so im Freundeskreis, kann man mal dies oder jenes ausprobieren.
Das heißt, sie können nicht stillstehen im positivsten Sinne, sondern wollen immer neue Wege gehen, was neu entdecken. Ja. Jetzt vielleicht nochmal zum Abschluss. Sie haben eben gesagt, Sie sind schon in 25, 26. Was können wir denn als die, die es nur von außen sehen, in 26 oder 25 erwarten, sowohl vom Hotel als auch vielleicht von Ihnen noch als News?
Ja, ich möchte, also mein großer Wunsch war nochmal irgendwann Best Place to Work, dass wir uns dafür qualifizieren. Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Das wäre nochmal so ein Ziel für mich, dass wir es schaffen als kleines Einzelunternehmen, sage ich mal. Wir haben nicht die Konzernpower, wir sind ja ein Franchise-Nehmer. Und da ist es nicht so einfach, bekannt zu sein für Mensch, toller Arbeitsplatz, da möchte ich mal hin. Da fehlt uns noch so die Power, die Öffentlichkeitsarbeit, und da möchte ich so ein bisschen hin, dass wir da noch besser wahrgenommen werden und über unseren Tellerrand hinaus, auch über Düsseldorf hinaus, noch bekannter werden für super Tagungen, Incentives, aber auch Great Place to Work. Ja, ist mein großer Traum.
Toll. Ja, da drücken wir natürlich die Daumen. Also erstmal herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich finde, es ist eine so Grundrum, habe ich ja am Anfang gesagt, ich bin über ein ganz anderes Thema eingestiegen, und dann habe ich irgendwie gedacht, nee, das hat so unglaubliche Vielfalt, dieses Thema. Deswegen freue ich mich auch, dass wir die verschiedenen Aspekte angesprochen haben. Also tausend Dank, dass Sie da waren. Sehr, sehr spannend.
Vielen herzlichen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön. Tolle Plattform. Danke.
Wirtschaft Düsseldorf unplugged.
Das war es heute wieder mit unserem Podcast von mir. Ich freue mich sehr, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Dann gibt es eine neue Folge von Wirtschaft Düsseldorf unplugged.